Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Die meisten Naturwissenschaften haben ihre großen Theorien, so zum Beispiel die Biologie, die Evolutionstheorie oder die Physik, die Relativitätstheorie. Den Sozialwissenschaften hingegen fehlt bisher eine solche übergreifende Theorie. Eine vielversprechende Kandidatin dafür sei, das glauben zumindest viele Sozialwissenschaftler, die sogenannte Spieltheorie. Die Spieltheorie versucht, menschliches Verhalten mathematisch so zu beschreiben wie die verschiedenen Spielzüge beim Schach. Damit ließen sich auch vertrackte Situationen wie Klimaverhandlungen, kriegerische Konflikte oder Finanzkrisen besser verstehen, so zumindest die Hoffnung. Spieltheorie, die Grammatik menschlichen Verhaltens, hören Sie eine Sendung von Pascal Bieber.
Spieltheorie ist ein Analogon zur Elementarteilchentheorie in der Physik, denn Spieltheorie ist ein theoretischer Ansatz, um Interaktionen zwischen Individuen zu verstehen, so wie eben Elementarteilchentheorie ein Ansatz ist, um die Interaktionen zwischen physikalischen Teilchen zu verstehen.
In allen Sozialwissenschaften hat man es ja mit Entscheidungen zu tun. Menschen handeln und aus den Ergebnissen der menschlichen Handlungen folgen Dinge wie Verkehrsstaus oder Leute brechen Normen, es gibt Kriminalität, es gibt Institutionen, alles entwickelt sich ja letztlich aus dem menschlichen Handlungen. Also stehen die am Beginn und deswegen brauchen wir Theorien über Entscheidungen. Und da sehr, sehr viele Entscheidungen eben andere Menschen betreffen und die Ergebnisse dieser Entscheidungen von anderen Menschen abhängig sind, spielt die Spieltheorie eine ganz große Rolle, praktisch in allen Sozialwissenschaften, in der Soziologie, in den Politikwissenschaften, in der Ökonomie und selbst die Biologen wenden die Spieltheorie heute an.
The relationship between a man and his spouse or a woman and her friend or whatever are by hundreds of times complicated than any chess game. That's why people can win chess games, but they usually lose in the interaction concerning real life.
Der Mensch ist ein Spieler, nicht nur beim Schach oder beim Kartenspiel, auch im Alltag, auch bei großen historischen Ereignissen. Tag ein, Tag aus spielt der Mensch unzählige strategische Spiele. Das ist die Grundannahme der Spieltheorie, seit sie in den 1950er Jahren erfunden wurde.
Spieltheorie ist ein Zweig der Entscheidungstheorie. Und zwar sind es Entscheidungen, bei denen das Ergebnis davon abhängt, was andere Menschen tun. Denken Sie einmal, man sitzt im Verkehrsstau und Sie hören jetzt in den Autonachrichten, es gibt eine Umgehungsmöglichkeit. Dann überlegen Sie, soll ich diese Umgehungsmöglichkeit wahrnehmen, denken aber vielleicht, oh, auf diese Idee werden viele andere auch kommen, bleibe ich doch lieber hier. Vielleicht denken Sie, die anderen denken auch so und wählen dann die Umgehungsmöglichkeit. Dann sind Sie bei Spieltheorie, wenn Sie solche Überlegungen machen.
Sagt der Soziologe und Spieltheoretiker Andreas Diekmann von der ETH Zürich. Die Spieltheorie versucht, unsere alltäglichen Interaktionen in handliche Portionen zu zerlegen und diese dann in Matrizen, in mathematische Formeln, in Computersimulationen mit Zahlen zu fassen. Wenigstens annäherungsweise. Ein Beispiel.
In Sir Arthur Conan Doyles Kriminalgeschichte »Das letzte Problem« ist der berühmte Detektiv Sherlock Holmes dem Strippenzieher hinter einer großen Zahl von Verbrechen auf die Spur gekommen, dem Mathematikprofessor Moriarty. Doch dieser geht zum Gegenangriff über und versucht, Sherlock Holmes zu beseitigen. Holmes flüchtet mit dem Zug, der Plan, von London nach Dover und von dort per Schiff nach Paris entkommen. Doch Moriarty nimmt in einem Sonderzug die Verfolgung auf. Zwischen London und Dover hält Holmes Zug genau einmal, in Canterbury. Die Frage ist nun, soll Holmes den Zug in Canterbury verlassen? Natürlich wird auch sein Widersacher Moriarty diese Möglichkeit in Betracht ziehen. Steigen aber beide an der gleichen Station aus, hätte der Mathematikprofessor leichtes Spiel, Holmes zu ermorden. Wäre es also für Holmes nicht besser, doch bis Dover durchzufahren? Wiederum wird aber der schlaue Moriarty, so überlegt Holmes, auch diese Möglichkeit bedenken.
Das Spiel, das Sherlock Holmes und Professor Moriarty hier spielen, ist ein sogenanntes Nullsummenspiel. Des einen Freud ist des anderen Leid. Die Spieltheorie modelliert das so. Steigen Moriarty und Sherlock Holmes an derselben Station aus, ob in Dover oder Canterbury, ist egal, kann Moriarty Holmes ermorden. In einer spieltheoretischen Matrix bekommt der Professor für diese beiden Optionen 100 Punkte, Holmes minus 100 Punkte. Für den Verfolger am ungünstigsten ist, wenn er in Canterbury aus seinem Sonderzug steigt, während Holmes bis Dover weiterreist. Das gibt minus 100 Punkte für den Verfolger, für Holmes hingegen plus 100 Punkte. Eine Art Unentschieden gibt es, wenn der Professor an Canterbury vorbeidampft, Holmes aber genau dort aussteigt. In dieser Variante kommt keiner zu seinem Ziel, Holmes kann nicht direkt nach Europa überschiffen und Moriarty kann den Mord nicht verüben. Das gibt 0 Punkte für beide. Auf die genauen Zahlen kommt es dabei nicht an, lediglich um die Verhältnisse zueinander und darum, dass es für dieses Spiel keine einfache Lösung gibt. Denn solange ein Spieler nicht weiß, was der andere tun wird, kann er selber seine Strategie nicht optimieren. Er riskiert in jedem Fall einen Verlust von 100 Punkten. So das Modell.
Wir werden in Canterbury aussteigen,
sagt Holmes. Und kaum ist er zusammen mit seinem Begleiter Watson ausgestiegen, steigt über den Wäldern von Kent eine dünne Rauchwolke auf.
Sehen Sie, da kommt er schon.
Sherlock Holmes und Watson haben gerade noch Zeit, sich hinter einem Stapel Gepäck zu ducken, als Moriartys Sonderzug ratternd und schnaubend vorbeirast.
Da fährt er hin,
sagt Holmes.
Die Intelligenz unseres Freundes hat, wie Sie sehen, doch ihre Grenzen. Es wäre ein coup de maître gewesen, hätte er deduziert, was ich deduziert habe und entsprechend gehandelt.
Holmes hat vorerst Glück gehabt und geht mit einem Unentschieden aus dem Spiel. Doch
Holmes flieht anschließend in die Schweiz, wird dort aber von Moriarty in eine Falle gelockt. Kämpfend stürzen beide bei Meiringen in eine Schlucht. Sherlock Holmes, letzter Fall.
Das Nullsummenspiel zwischen Sherlock Holmes und Professor Moriarty demonstriert, dass in Spielen der Spieltheorie jeder Spieler die Situation gewissermaßen durch die Augen seiner Mitspieler betrachten muss. Die Spieltheorie hält für fast jede erdenkliche Situation aus dem menschlichen Alltag ein Spiel bereit. Andreas Diekmann:
Von morgens vom Aufstehen bis abends ins Bett gehen, werden Sie ganz viele verschiedene Spiele erleben. Eine harmlose Version, dass Sie sich als Fußgänger auf der Straße, dort auf dem engen Gehsteig, begegnen und Sie wollen nach links ausweichen und der andere weicht zur gleichen Seite aus und es ist die Gefahr der Kollision, dann gehen Sie wieder zur anderen Seite. Also auch das ist ein Spiel.
Der Clou? Die Spieltheorie gießt all diese alltäglichen Situationen in die Sprache der Zahlen. Eines der berühmtesten Spiele der Spieltheorie ist das sogenannte Gefangenendilemma.
Das Verbrecherpaar Bonnie und Clyde wird nach einem missglückten Banküberfall geschnappt. Die Gefangenen werden in getrennten Räumen verhört, haben also keine Möglichkeit, sich zu beraten. Der Staatsanwalt kann den beiden, falls sie nicht gestehen, nur verbotenen Waffenbesitz nachweisen. Dafür gibt es 2 Jahre Gefängnis. Falls einer der beiden standhaft bleibt, der andere jedoch gesteht, so bekommt der Geständige als Kronzeuge nur 1 Jahr aufgebrummt, der andere jedoch die Höchststrafe, 6 Jahre. Gestehen beide, so müssen sie wegen Kooperation mit den Behörden beide nur 4 Jahre absitzen.
Wie nun sollen sich Bonnie und Clyde verhalten? Beide werden sich überlegen, wenn der andere gesteht, komme ich besser weg, wenn auch ich gestehe. 4 versus 6 Jahre. Wenn der andere nicht gesteht, komme ich ebenfalls besser weg, wenn ich gestehe. 1 Jahr versus 4 Jahre. Also gestehe ich. Weil beide sich das denken, bekommen sie beide 4 Jahre aufgebrummt. Hätten sie beide geschwiegen, hätten sie nur je 1 Jahr einsitzen müssen. Die je beste Einzelstrategie führt also im Gefangenendilemma zu einer schlechteren Lösung für beide, als wenn sie sich nicht verraten hätten. Das Dilemma beruht besonders auf der Unkenntnis über das Verhalten des anderen. Genau so lassen sich auch kriegerische Konflikte analysieren. Ramzi Sulaiman, Psychologieprofessor an der Universität Haifa, selber palästinensischer Israeli, tut das unter anderem mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt.
If we turn to the issue of the Israeli-Palestinian conflict, I think one of the major issues here.
Eines der Hauptprobleme im israelisch-palästinensischen Konflikt ist das Fehlen jeglichen Vertrauens. Es ist sehr schwer, gemeinsame politische Entscheide zu treffen, wenn beide Seiten Versprechen abgeben, gleichzeitig aber etwas anderes planen.
I think this characterizes our relationship. We don't trust those guys and they don't trust us.
Das klingt für den gesunden Menschenverstand nicht sonderlich erstaunlich. Braucht es dazu Spieltheorie? Das Gefangenendilemma biete einfach eine mathematische Modellierung des Grundkonflikts an, sagt Ramzi Sulaiman.
The prisoner's dilemma is some abstractions that helps us to understand the basic principle.
Das Gefangenendilemma ist eine Abstraktion, die uns hilft, die grundlegenden Prinzipien, die Essenz einer Interaktion zu verstehen. Natürlich ist das nur das Skelett. Es kommen dann noch gewissermaßen Fleisch und Kleider und Farben dazu. Das macht die Situation in der Realität viel komplizierter, als es das Spiel abbilden kann. Aber wenn man nicht abstrahiert, kann man auch nichts wissenschaftlich untersuchen.
Und die Situation im israelisch-palästinensischen Konflikt gleicht auch in anderer Hinsicht dem Gefangenendilemma. Wird dieses nämlich nicht nur einmal gespielt, sondern mit denselben Teilnehmern mehrere Male nacheinander, dann benutzen die meisten Spieler die sogenannte Tit-for-Tat-Strategie, die Wie-du-mir-so-ich-dir-Strategie. Auf einen Vertrauensbeweis folgt ebenfalls Vertrauen, auf einen Verrat ebenfalls ein Verrat. Doch auch das ist, wie wir wissen, nicht eine Strategie, die zum besten Resultat für alle führt. Deshalb wird in der Spieltheorie auch untersucht, wie sich Regeln auf ein bestimmtes Spiel auswirken. Andreas Diekmann von der ETH Zürich.
Denken Sie an eine Kreuzung. Zwei Autos begegnen sich. Es gibt keine Regel. Also müsste man abstimmen, wer wird zuerst fahren. Einer kann vielleicht einfach losfahren und den anderen zwingen. Aber macht der andere das auch, dann werden beide eine Kollision haben. Also hat man hier schon ein Spiel, fast ein tödliches Spiel sogar kann es werden. Und man versucht jetzt, einen optimalen Zustand zu erreichen. Da sind wir gleich bei dem Thema der Institutionen, das heißt der Regeln. Man kann jetzt Regeln aufstellen, um möglichst Wohlfahrtsgewinne zu erhalten. Das heißt, dass in dem Spiel beide möglichst ein Optimum erreichen. Und eine ganz einfache Erfindung, um das zu erreichen, ist die Verkehrsampel.
Oft seien Regeln also genau durch spieltheoretische Probleme entstanden, sagt Andreas Diekmann. Zum Beispiel beim Onlinehandel.
Warum betrügen sich die Leute nicht ständig gegeneinander? Natürlich kommt Betrug vor. Aber man möchte eigentlich annehmen, da es sich um völlig anonyme Märkte handelt, dass Betrug permanent passiert. Stattdessen finden wir einen relativ geregelten Handel. Und woran liegt das? Man kann es spieltheoretisch sehr gut erklären. Es ist ein Vertrauensproblem. Und die Leute handeln mit jenen Leuten, von denen sie aus der Vergangenheit wissen, dass sie ehrlich Geschäfte abgewickelt haben. Und woran erkennen sie, dass die Leute in der Vergangenheit ehrlich gehandelt haben? Man könnte sagen, der Schatten der Vergangenheit, der wird zum Ausdruck gebracht durch die Sternchen, die man sieht, durch die Bewertungen in dem Feedback-System. Das Bewertungssystem bei Internet-Auktionen ist eine ganz einfache Idee, eine einfache Institution, die jedoch enorme Auswirkungen hat und Milliarden Transaktionen erst möglich macht.
So lässt sich also nicht nur Wettbewerb, sondern auch Kooperation spieltheoretisch erklären. Ein anderes Beispiel, die Nutzung natürlicher Ressourcen. Eine berühmte spieltheoretische Situation ist die sogenannte Tragik der Allmende. Eine Allmende ist ein Stück landwirtschaftlicher Fläche, das allen Mitgliedern einer Gemeinschaft zur Nutzung offen steht.
Jeder bäuerliche Haushalt hatte dort ein Interesse daran, die Ressourcen möglichst gut zu nutzen, aber das führt zur Überweidung. Und also hat sich im Laufe der Zeit evolutionär haben sich Normen und Regeln entwickelt. Sie können das auch weltweit beziehen, was die kleine Allmende im Schweizer Alpenland ist. Das ist für unseren Globus ist das Problem des Klimawandels und genauso geht es hier um die Übernutzung von Ressourcen und das Problem von Trittbrettfahrern und Kooperation existiert dort genauso von der logischen Struktur her, nur in einem viel größeren weltweiten Ausmaß.
Genau dieses Problem der Klimaverhandlungen versucht Jobst Heitzig vom Potsdamer Institut für Klimaforschung spieltheoretisch zu modellieren.
Beim Klimaproblem ist es ja so, dass Treibhausgasemissionen den Klimawandel befeuern und es deshalb erstrebenswert ist, Emissionen zu reduzieren. Gleichzeitig ist das Problem aber, dass es dabei egal ist, wo diese Emissionen reduziert werden, denn Treibhausgase mischen sich in der Atmosphäre sehr schnell und deshalb können die Emissionen genauso gut in China wie in den USA wie in Europa eingespart werden. Und weil das so ist, haben alle natürlich einen Anreiz zu hoffen, dass die anderen das Problem für sie lösen und sie selber ihre Emissionen nicht reduzieren müssen.
Jobst Heitzigs Resultate sind noch nicht öffentlich, deshalb nur so viel. Ohne Strafe scheint nach seinen Berechnungen das Klimaverhandlungsspiel nicht auszukommen.
Wenn man sich darauf geeinigt hat, bestimmte Emissionsreduktionsmengen zu machen und dann aber feststellt, dass andere Länder das in der Vergangenheit nicht gemacht haben, sich nicht dran gehalten haben, dass man dann in geeigneter Weise darauf reagiert, indem man selber in der Zukunft eben auch abweicht von dem, was man ausgemacht hat, um sozusagen diese vorangegangene Abweichung zu bestrafen.
Also es geht immer darum, Spiele, die man vorfindet und die zu ungünstigen Ergebnissen führen, so umzugestalten durch entsprechende Regeln, dass sie im allgemeinen Interesse sich die Leute verhalten. Es gibt ja nicht nur Bestrafungen, sondern es gibt ja auch Belohnungen. Es gibt ja positive Anreize, dass man so handelt, dass man gleichzeitig niemand anders schädigt. Die Ratingagenturen, die jetzt so viel diskutiert werden und ganze Finanzmärkte beeinflussen können, die werden heute vom Emittenten von Wertpapieren bezahlt, vom Auftraggeber. Jetzt würde man von der Spieltheorie sagen, das ist ein ganz perverses Anreizsystem und man würde die Anreize so setzen, dass solche Agenturen unabhängig diese Papiere bewerten.
In den bisher gehörten Beispielen gehen die Spieltheoretiker jeweils von rational handelnden Mitspielern aus. Oft auch vom Bild des Homo economicus, der auf die Maximierung des eigenen Nutzens aus ist. Doch Menschen handelten oft gerade nicht nach diesem Modell, sagt der Soziologe Andreas Diekmann.
Erstens sind manche Situationen so komplex, dass ein menschliches Gehirn überhaupt nicht die rationale Strategie erkennen könnte. Darüber hinaus aber auch, selbst wenn die Menschen das Spiel erkennen, müssen sie nicht unbedingt im Sinne der Annahme des materiellen Selbstinteresses entscheiden, sondern es kommen ja auch andere Dinge ins Spiel, und zwar im wörtlichen Sinne ins Spiel. Es kommt Rache oder Altruismus auch. Man möchte vielleicht jemand anders was Gutes tun oder man ist neidisch. Also alle diese Motive können mit in die Entscheidung hineinfließen. Und die moderne sogenannte verhaltensorientierte Spieltheorie, das ist der Begriff, die Idee ist eine Anreicherung der klassischen Modelle der Spieltheorie durch psychologische Motive, die in die Entscheidung mit einfließen.
So zeigt sich, dass in Situationen wie der Tragik der Allmende, wo also Trittbrettfahrer die Zusammenarbeit unterlaufen, automatisch Strafsysteme entstehen. Und zwar auch solche, die für die Strafenden Kosten verursachen. Kosten, die ein scharf kalkulierender, rationaler Spieler scheuen müsste.
Eine Bestrafung ist ja manchmal oft eine ärgerliche Sache. Man hat wenig Freude daran, jemand anders zurechtzuweisen beispielsweise. Also die Sanktionen, die man gegenüber einem Normverletzer ausübt, sind mit Kosten verbunden für denjenigen, der sanktioniert und natürlich für denjenigen, der sanktioniert wird. Das ist ja der Sinn der Sache. Das heißt dann aber, dass die Leute selbstlos bestrafen, obwohl sie sich dadurch einen Schaden zufügen. Aber dieses dem Menschen eigentümliche Verhalten, dass man selbstschädigend bestraft, ist ein ganz wichtiger Mechanismus, um die Gesellschaft zusammenzuhalten.
Dass auch Fairness oder ein Gemeinsinn bei Entscheidungen eine Rolle spielen, das haben die Wirtschaftswissenschaften mit ihrem Homo economicus lange vernachlässigt. Dass beim Menschen nicht immer der direkte Eigennutz im Vordergrund steht, das zeigt auch das sogenannte Diktatorspiel.
Dass jemand eine Summe aufteilt, einer anderen Person etwas abgeben kann. Natürlich, der Homo economicus würde alles für sich behalten, aber in Experimenten, auch mit ganz anonymen Experimenten und auch in vielen Gesellschaften, in verschiedensten Kulturen kann man zeigen, dass die Menschen mehr oder weniger in solchen Experimenten etwas abgeben.
Der Mensch hat also offensichtlich das Bedürfnis zu teilen. Die Spieltheoretiker untersuchen solche Spielsituationen meist im Labor und schließen aus dem, wie sich ihre Versuchspersonen dort am Computer verhalten, auf das menschliche Verhalten im echten Leben. Doch geht das? Verhält sich der Mensch im Ernstfall nicht ganz anders als in einer kontrollierten Laborsituation? Dieser Frage geht der Soziologe Axel Franzen von der Universität Bern nach.
Also es gibt bisher sehr wenig sogenannte Feldexperimente, in denen man das überprüft. Die Schwierigkeit liegt darin, dass man ja Personen im Labor beobachten muss dafür. Das ist in der Regel kein großes Problem, das macht man sehr, sehr viel. Aber das Problem besteht dann, dass man dieselben Personen auch außerhalb des Labors beobachten muss, und zwar so, dass diese Personen das nicht bemerken. Deswegen sind solche Studien sehr selten bisher. Ich kenne so 5 oder 6 und die Ergebnisse sind sehr vorläufig und sehr heterogen, wie das häufig so ist. Also einige dieser Studien zeigen, dass offensichtlich die gleichen Personen, die sich in einem Laborversuch kooperativ verhalten oder großzügig verhalten oder sozial verhalten. Bei diesen Individuen kann man nicht beobachten, dass sie das in vergleichbaren Situationen außerhalb des Labors auch tun.
Axel Franzen wollte in einer eigenen Studie genauer wissen, wie es um die sogenannte externe Validität steht, also um die Übereinstimmung von Verhalten im Labor und sozusagen in der freien Wildbahn.
Ich finde jetzt in meiner Studie heraus, übrigens entgegen meinen eigenen Erwartungen, ja, dass man da doch ganz gute externe Validität feststellen kann zwischen dem Abgabeverhalten in einem sogenannten Diktatorspiel. Also es ist dieses Spiel, in dem Individuen einen bestimmten Geldbetrag bekommen und dann können sie den an andere freiwillig abgeben, an Personen, die sie nicht kennen und auch nicht kennenlernen. Und wir haben dann versucht, eine ähnliche Situation außerhalb des Labors herzustellen, bei denselben Versuchspersonen. Wir haben das mit der sogenannten Misdirected Letter Technik versucht. Das heißt, die Individuen haben von uns einen Brief zugestellt bekommen. Den hat nicht die Post ausgetragen, sondern wir persönlich haben den in die Briefkästen dieser Versuchspersonen hineingetan. Und diese Briefe hatten einen Inhalt, aus dem hervorgeht, dass der Brief nicht für diese Versuchspersonen bestimmt war.
Lieber Alexander, wir möchten dir ganz herzlich zu deinen guten Noten gratulieren. Opa und ich sind sehr stolz auf dich. Liebe Grüße, Oma Sophia.
Frankiert und abgestempelt am 10. Juli in Bonn.
In dem Brief lag auch ein 10-Euro-Schein dabei. Ja, jetzt haben die Versuchspersonen die Entscheidung, den Brief zurückzuschicken oder eben zu behalten. Sie werden nicht beobachtet, die Situation ist für sie völlig anonym. Also ein rationaler Akteur sollte jetzt sagen, ach, das sind die selber schuld, wenn die einen Brief nicht richtig zustellen können. Und wer auch immer das versucht hat, da muss ich das Geld nicht zurückgeben, ich kann auch alles für mich behalten und das merkt niemand. Es gibt keine Sanktionen, eine völlig anonyme Entscheidungssituation. Es zeigt sich aber, dass ungefähr die Hälfte aller Briefe, die wir da in Anführungsstrichen versehentlich in die Briefkästen dieser Versuchspersonen gelandet sind, dass die Hälfte wieder zurückgekommen ist an den Absender. Und alle die zurückgekommen sind, enthielten natürlich noch den 10-Euro-Schein. Manchmal waren die Briefe mit einem Vermerk versehen, offensichtlich wurde dieser Brief versehentlich an meine Adresse zugestellt. Bitte versuchen Sie es nochmal. Also es waren überhäufig solche Personen, die es zurückgeschickt haben, die auch im Experiment einen bestimmten Geldbetrag mit den anderen anonymen Mitspielern geteilt haben.
Gewisse spieltheoretische Überlegungen lassen sich also wohl durchaus aus dem Labor in den Alltag übertragen. Eine viel weitreichendere Anwendung der Spieltheorie plant ein Kollege von Axel Franzen, der Physiker und Soziologe Dirk Helbing von der ETH Zürich. Sein auf 10 Jahre ausgelegtes Projekt Future ICT ist im Rennen um nicht weniger als 1 Milliarde europäischer Fördergelder. Dirk Helbing will nicht mehr nur einzelne soziale Situationen betrachten, sondern gleich ganze Systeme verstehen. Wirtschaftssysteme, soziale Systeme, Verkehrssysteme.
Unsere Welt ist immer mehr zusammengewachsen durch Globalisierung, durch technischen Wandel. Das hat unsere Welt grundlegend verändert. Während man früher relativ schwache Interaktionen zwischen den einzelnen Systemkomponenten hatte, haben wir heutzutage ein stark interagierendes System. Aber stark interagierende Systeme verhalten sich grundsätzlich anders als schwach interagierende. Trotzdem wenden wir heutzutage noch weitgehend unser Wissen an, das für schwach interagierende Systeme zutreffend ist. So ist es eben so, dass viele Dinge in der Welt aus der Kontrolle geraten sind, wie man es eben sehen kann an der Finanzkrise, an der Wirtschaftskrise, um nur ein Beispiel zu nennen, aber man könnte noch eine lange Liste anhängen.
Die Spieltheorie soll nun in der Untersuchung von komplexen Systemen eine wichtige Rolle einnehmen. Als Grundlage für Simulationen, die dereinst die Konsequenzen menschlicher Handlungen antizipieren helfen sollen.
Ein Bestandteil davon ist, was wir die Participatory Virtual Worlds nennen. Das sind also virtuelle Welten, die unsere reale Welt so gut wie möglich nachbauen, die also ähnlich aussehen. aber funktionieren wie ein Computerspiel, an dem sich aber Hunderte oder Tausende von Leuten beteiligen können. So wie wir heutzutage schon eine Situation haben, dass an solchen Multiplayer-Online-Games Hunderttausende von Leuten täglich mehrere Stunden verbringen. Und dieses Potenzial könnte man eigentlich nutzen. Denn man kann sich nun vorstellen, dass wir verschiedene Kopien dieser nachgebauten Welt virtuell erzeugen und dann aber sozusagen bestimmte Bestandteile variieren. Also zum Beispiel die Finanzarchitektur, ein Experiment, wo man sozusagen im Vorhinein ausprobieren kann, was wäre, wenn wir die Finanzarchitektur abändern würden, würde das die Finanzmärkte stabilisieren oder nicht.
Andere Modelle sollen mit Daten nicht nur von simuliertem, sondern von echtem menschlichen Verhalten gefüttert werden. Daten aus dem Internet, aus Datenbanken, aus den verschiedensten Messgrößen zur Wirtschaft, zu Krankheiten, zu Mobilitätsverhalten und so weiter. So wie Dirk Helbing in früheren Projekten bereits Verkehrsstaus modelliert und Lösungen dafür errechnet hat.
Und das wird eben auch ermöglichen, so etwas wie eine Art kollektives Bewusstsein über die Auswirkungen unseres Handels zu entwickeln. Man wird in erster Linie aber auch überhaupt erstmal messen können, was eigentlich der Zustand der sozioökonomischen Welt ist.
Das Projekt Future ICT will nichts weniger als ein Krisenobservatorium aufbauen, mit dem sich anbahnende Konflikte frühzeitig entdecken ließen und allenfalls Gegensteuer gegeben werden könnte. Doch können Simulationen so etwas aufgrund unter anderem spieltheoretischer Überlegungen wirklich leisten? Ist menschliches Verhalten so vorhersehbar? Grenzt das nicht an Größenwahn? Dirk Helbing?
Wir wissen, dass das Problem natürlich ähnlich ist wie bei der Wettervorhersage. Das heißt, zuverlässige Vorhersagen sind schwierig. Trotzdem machen wir Wettervorhersagen und investieren sogar eine Menge Geld hinein. Übrigens wesentlich mehr, als das Projekt kosten wird. Und man hat ausgerechnet, dass trotzdem der fünffache Nutzen dadurch bewirkt wird. Und das erwarten wir eben auch durch unser Projekt.
Etwas demütiger sieht der Psychologe Ramzi Sulaiman von der Universität Haifa den Beitrag der Spieltheorie zum Verständnis menschlichen Verhaltens und macht augenzwinkernd einen Vergleich.
Even the smallest interaction in reality is much more complicated than all those games.
Auch die kleinste menschliche Interaktion in der Realität ist viel komplizierter als all diese Spiele der Spieltheorie. Die Beziehung zwischen einem Mann und seiner Frau ist 100-mal komplizierter als Schach. Deshalb gewinnen Menschen Schachpartien, verlieren aber meistens bei Interaktionen im richtigen Leben. Spiele sind kein Abbild der Realität, aber mit Spielen kann man die Mechanismen herauspräparieren, die typisch sind für gewisse Interaktionen, sodass man sie theoretisch oder in Simulationen besser studieren kann. Das geht nicht ohne Vereinfachung.
If you do not simplify, you cannot study anything.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.